EU-skeptische Kandidat gewonnen hat, wenn auch nur hauchdünn. Damit wird der Mitte-Links-Regierung eine schwere Zeit in Polen bevorstehen. Die Nachrichten mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ciemiak im rbb24-Inforadio. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Ciemiak räumte ein, dass die Arbeit an den deutsch-polnischen Beziehungen jetzt noch herausfordernder werde. Um sich eng mit dem Nachbarland abzustimmen, sollten unter anderem die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen intensiviert werden. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen beider Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Von dort Benjamin Weber.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat, unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt. Maßgeblich dafür wäre die EU-Asylverfahrensrichtlinie. Das würde bedeuten, dass der Bundesrat nicht mehr zustimmen muss. Bisher hat der Bundesrat verhindert, dass die Liste sicherer Herkunftsstaaten ausgeweitet wird. Die Grünen kritisieren das Vorhaben. Co-Parteichef Banaschak sprach von Symbolpolitik, die in der Sache nichts ändere. Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hatte ein Mann 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Auf einem Firmengelände in Berlin-Marzahn hat es in der Nacht gebrannt. Die Feuerwehr war mit etwa 150 Einsatzkräften in der Landsberger Allee am Brandort, wie sie mitgeteilt hat. Timo Maschewski, rbb24.
Zeitweise brannte es auf einer Fläche von rund 3500 Quadratmetern. Die Flammen haben neben 3 Lagerhallen auch mehrere Lastwagen und eine große Menge Holzpaletten erfasst. Anwohnerinnen und Anwohner hat die Feuerwehr über die App Katwarn vor Geruchsbelästigung durch Rauch gewarnt und ihnen geraten, Fenster und Türen zu schließen. Anfangs hatte die Feuerwehr nicht genug Löschwasser. Das musste über kilometerlange Schläuche zur Einsatzstelle gepumpt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von einem Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr.
Dutzende Personen haben in der Nacht versucht, die Axel-Springer-Druckerei in Berlin-Spandau zu blockieren. Wie die Polizei dem rbb gesagt hat, gab es mindestens 30 Festnahmen. Den Angaben zufolge hatten die Demonstranten vor, die Tore der Druckerei am Brunsbütteler Damm zu verschließen. Für die Aktion soll die Gruppe Neue Generation verantwortlich sein. Sie ist aus der Klimabewegung Letzte Generation hervorgegangen und hat für diese Woche mehrere Protestaktionen angekündigt. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 14 und in Buch 15 Grad, in Wittstock-Dosse 10 und in Rüdersdorf 16. Morgen freundlich und trocken, bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolken bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Ist das als eine Art Machtdemonstration der ukrainischen Seite zu verstehen? Die Operation Spinnennetz. Erfolgreiche Angriffe Kiews auf Militärstützpunkte Russlands. Tief in Sibirien, also weit im Landesinneren. Mehr als 40 russische Flugzeuge will die Ukraine auf mehreren Militärstützpunkten Russlands zerstört haben. Das sagt zumindest Volodymyr Zelensky. Er spricht von einer brillanten Aktion. Und das eben kurz vor den geplanten direkten Gesprächen heute ab Mittag in Istanbul zwischen Russland und der Ukraine. Darüber habe ich mit Florian Kellermann gesprochen, unserem Korrespondenten in Kiew, und ihn gefragt, wie die Ukraine das geschafft hat, russische Kampf- und Aufklärungsflugzeuge mit Drohnen zu zerstören, so viele tausend Kilometer entfernt von der Ukraine.
Sie sagt, sie habe das anderthalb Jahre lang vorbereitet. Und diese Drohnen, dabei handelte es sich um FPV-Drohnen, also Drohnen, die von Personen aus der Ferne gesteuert werden, seien auf Lastwägen montiert worden, die wiederum in die Nähe gebracht worden seien, dieser Luftwaffenstützpunkte. Also diese Drohnen sind von russischem Staatsgebiet aus gestartet. Das ist auch in gewisser Weise bestätigt von russischer Seite. Es gibt die Aussage eines Gouverneurs, der von so einem Lastwagen spricht, und es gibt auch Videoaufnahmen dieser Lastwägen. Dass also diese Operation in etwa so stattgefunden hat, wie es der ukrainische Geheimdienst darstellt, scheint zu stimmen. Die Frage ist, wie groß der Schaden wirklich ist, den die Ukraine angerichtet hat. Sie selber spricht ja von 40 Flugzeugen, die sie mehr oder weniger zerstört habe. Das wäre natürlich ein schwerer Schlag für diese strategische Bomberflotte Russlands. Also das sind Flugzeuge, die über lange Strecken feuern können und die auch zum Beispiel Atomwaffen abschießen können, aber auf die Ukraine eben konventionelle Waffen abschießen. Russland allerdings stellt das anders dar. Da ist also von nur kleineren Schäden die Rede. Da wird dieses Vorkommnis, dieses Ereignis auch nicht groß diskutiert.
Aber wenn Sie jetzt von langfristiger Planung sprechen, anderthalb Jahre Vorlauf angeblich, ist das also doch, weil ja die Ukraine die Gespräche in Istanbul jetzt noch nicht so lange geplant sind, ist das dann doch eher Zufall und nicht Machtdemonstration der Ukraine?
Das ist für mich wirklich schwer zu sagen. Ich denke, könnte natürlich auch sein, dass der Termin irgendwie dann noch einmal feinjustiert worden ist, so dass es ja jetzt direkt vor diesen Gesprächen liegt. Aber das ist wirklich Spekulation.
Russland geht nun mit Forderungen wie diese in die Gespräche in Istanbul. Keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, Anerkennung von den 4 Regionen als komplett russisch, die bisher ja nur teilbesetzt sind von Russland, und auch noch eine prorussische Führung in der Ukraine. Kiew kann doch da niemals zustimmen, oder?
Dem kann die Ukraine so nicht zustimmen. Sie würde ja auch sagen, oder der ukrainische Präsident Zelensky sagt das immer wieder, dass alles, was an Forderungen aus Russland kommt, ja ohnehin erst einmal bei Verhandlungen diskutiert werden muss. Also es kann sich nicht um Vorbedingungen handeln. Ist es nicht ganz klar, was Russland jetzt als Bedingung für eine Waffenruhe stellt, ob diese Dinge, die Sie genannt haben, die tatsächlich in diesem sogenannten Memorandum stehen sollen, das Russland heute übergeben will, ob das Bedingungen für eine Waffenruhe sind oder dann für einen dauerhaften Frieden. Klar ist aber, dass andere Bedingungen, die ganz klar für eine Waffenruhe gelten, also als solche geäußert wurden, zum Beispiel, dass die Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine erstmal eingestellt werden müssten, dass auch diese Bedingungen für die Ukraine so nicht akzeptabel sind und dass sie da auch deswegen, denke ich mal, erhoben werden, weil Russland, so sehr ich es im Moment, nicht an einer Waffenruhe interessiert ist, auch nicht interessiert sein kann, weil es seine Sommeroffensive gestartet hat auf dem Schlachtfeld. Davon ausgeht, seine Situation strategisch deutlich noch zu verbessern in den vergangenen Monaten und eine Waffenruhe deshalb, ja, der Russland nicht helfen würde.
Zuletzt gab es ja auch viele russische Erfolge quasi, wenn man das so bezeichnen will, viel Leid und Schaden für die Menschen in der Ukraine. Wie ist die Lage aktuell und wie schätzen Sie jetzt die Chancen für die Gespräche heute ein?
Ja, besonders schmerzhaft für die Ukraine war, dass eine russische Rakete gestern ein Ausbildungszentrum der Ukraine getroffen hat, wo 12 Soldaten in Ausbildung dabei gestorben sind. Das ist für die Moral der ukrainischen Armee schlecht, wenn Soldaten sterben, noch bevor sie überhaupt an Kampfhandlungen teilnehmen. Ansonsten haben wir die Situation an der Front, dass Russland seine Sommeroffensive praktisch schon gestartet hat, in vielen Frontabschnitten versucht, Folge zu erzielen und das teilweise auch schon gelungen ist. Im Donetsk-Becken zumindest wurden Verteidigungslinien der Ukraine durchbrochen in den vergangenen Tagen. Es kam eben dazu, dass die russische Armee einige Kilometer vorrücken konnte bis zur nächsten Verteidigungslinie. Insofern glaube ich nicht, dass diese Verhandlungen im Moment zu einem Erfolg führen können und ja, das, wie es in der Ukraine heißt, sie vor allem dazu da sind, um Trump, der solche Verhandlungen unterstützt hat, auf seiner Seite zu behalten oder auf seine Seite zu ziehen. Also wie es immer wieder heißt, ein Theater, das für einen Zuschauer bestimmt ist.
Wenig Hoffnung also für die Friedensverhandlungen heute in Istanbul zur Ukraine. Florian Kellermann war das in Kiew. 8:10, die Zeit jetzt. Und dass Deutschland kriegstüchtig werden soll, das hat Bundesverteidigungsminister Pistorius schon vor einer ganzen Weile gesagt. Und dabei vor allem mehr Soldaten und Waffensysteme gemeint. Aber wie steht's um das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall? Darüber will heute die Bundeswehr beraten. Für eine erste Bestandsaufnahme trifft sie sich mit Vertretern des Katastrophenschutzes, mit Hilfsorganisationen und mit Wissenschaftlern. Christina Nagel aus unserem Hauptstadtstudio.
Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie schnell das Gesundheitswesen an seine Grenzen kommen kann. Grund genug für die Bundeswehr, die Frage aufzuwerfen, was eigentlich im Kriegsfall, so unwahrscheinlich der aktuell ist, passieren würde. Dann, so fasst es Ralf Hoffmann, der wehrmedizinische Berater des Verteidigungsministers, zusammen, wenn alles drunter und drüber gehe.
Wo niemand mehr genau weiß, wer hat die Federführung. Und gerade so Fragen, wer entscheidet eigentlich, welche Ressourcen, welche Mittel für was eingesetzt werden, die müssen geklärt werden.
Es geht um Absprachen zwischen dem zivilen, föderal aufgestellten System und dem Militär mit Blick auf ganz grundlegende Fragen.
Wo kommt der Rettungsdienst her in einem solchen Fall? Wer setzt ihn ein? Wer entscheidet, welcher Patient wohin geht und wie behandelt wird?
Gibt es überhaupt genügend Ärztinnen und Ärzte, die Kriegsverletzungen behandeln können? Lässt sich sicherstellen, dass es Nachschub an Medikamenten, Wirkstoffen und Verbandsmaterial gibt? Und wie kann man solche Produktionsstätten, aber auch Krankenhäuser schützen? Was lässt sich möglicherweise von anderen Ländern lernen? Auch das sind Aspekte, über die sich die Bundeswehr mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bund und Ländern, vom Katastrophenschutz, mit verantwortlichen Akteuren aus dem Gesundheits- und Rettungswesen und Wissenschaftlern austauschen will. Es geht um eine Bestandsaufnahme, darum herauszufinden, was noch getan werden muss, um die Gesundheitsversorgung im Verteidigungsfall für möglichst viele, möglichst lange aufrechterhalten zu können. Um einen Plan also, von dem man hofft, dass er nie gebraucht wird.
Christina Nagel war das. Und dass Mode alle 20 Jahre etwa wohl so zurückkommt, das war für unsere Kolumnistin Vlada Kolosova bisher eher theoretisches Wissen. Jetzt aber erlebt sie mit Horror, dass ausgerechnet ein Kleidungsstück wieder da ist, das ihre Jugend ziemlich vermiest hat.
100 Sekunden Leben.
Die Freundin meines Cousins ist eine der stylischsten Frauen, die ich kenne. Sie ist 23 und trug bisher sehr locker sitzende Klamotten. Weiter Männerhemden, kastige Sakkos, Hosen, die auch einem Rapper aus den 90ern gut stehen würden. Neulich schockte sie mich allerdings mit einem Instagram-Post, in dem sie stolz den Kauf ihrer ersten Skinny-Jeans verkündete. Sie feierte das Ganze als einen Akt der Befreiung. Nach dem Motto, Frauen der Gen Z sei immer erzählt worden, sie brauchten perfekte Beine, um eine Skinny-Jeans zu tragen. Jetzt pfeife sie auf Schönheitsideale und kaufe sich eine als Akt der Rebellion. Wem das jetzt zu viel Englisch ist, Skinny Jeans sind jene knallenge Röhrenhosen, in die man sein Beinfleisch presste wie in einen Wurstfüller. Und Gen Z ist die Generation, die etwa zwischen 1995 und 2012 geboren wurde. Ich bin ein Millennial, gehöre also der Generation an, die vor der Gen Z kam und mit Hosen, die fast die Blutzirkulation abschnürten, aufwuchs. Befreiend fühlte sich das Ganze gar nicht an. Ich habe meine ganze Jugend mit eingezogenem Bauch verbracht und war froh, als endlich weite, lässige Hosen in Modeläden kamen. Vielleicht ist meine Fassungslosigkeit über die Rückkehr des Skinny Jeans einfach die Fassungslosigkeit einer Frau, die zum ersten Mal erlebt, dass die Mode ihrer Jugend zurückkommt. Trotzdem, ich möchte schreien, tut das nicht, Gen Z, presst euch nicht in Skinny Jeans, zupft eure Augenbrauen nicht zu dünnen Strichen, lauft nicht eure Füße in Ballerinas blutig. Ich habe all diese Fehler gemacht, damit ihr sie nicht machen müsst. Vermutlich würden sie mich nur mitleidig angucken, mit meinen lockeren Hosen und mühsam zurückgezüchteten Augenbrauen. Meine Moderatschläge sind für sie nichts wert. Das Letzte, was sie wollen, ist so auszusehen wie ein Millennial.
100 Sekunden Leben von Vlada Kolosova.
RBB 24 Inforadio Sport.
Viertel nach acht jetzt und der Traum ist endlich Realität geworden für Paris Saint-Germain. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Pariser die Champions League gewonnen. Sie haben es vielleicht mitverfolgt. Klarer Fall 5:0 gegen Inter Mailand. Lars Becker, das war ja ein imponierender Triumph für PSG und eine echte Schmach für Inter, richtig?
Der höchste Finalsieg in der Geschichte der Champions League. 5 Tore Differenz, Paris in allen Belangen brutal überlegen. Die hatten Inter von Beginn an im Würgegriff, Luft abgeschnürt. Die haben sich auf den Gegner gestürzt, haben ihm alle Wege zugestellt, den Gegner zu Fehlern gezwungen, quasi überrollt, wunderschöne Tore erzielt, fantastische Leistung. Und Inter hat im wahrsten Sinne des Wortes alt ausgesehen gegen diese junge, hungrige, hochtalentierte Mannschaft. Es ist aufgefressen worden. Es war ein ungleiches Duell in Sachen Tempo, Spielfreude, Dynamik, Welten und trotzdem natürlich verblüffend nach den atemberaubenden Halbfinalduellen von Inter gegen Barcelona. Da war nichts zu sehen von der Energie, von der Resilienz, von dem Herz und für Inter war es tatsächlich ein Schock, ein Triumph für Paris, vor allem für den Trainer Luis Enrique, der den Traum, die Sehnsucht nach dem Titel erfüllt hat.
Du hast ja vor einer Stunde, da haben wir schon mal über die Champions League gesprochen, von einem Marke geredet, der diesen Triumph begleitet.
Ja, das betrifft die Investoren, die Clubbesitzer aus Katar. 2011, vor 14 Jahren, haben sie PSG übernommen, seitdem mindestens 2 bis zu 2,3 Milliarden Euro in den Verein gepumpt. Sportwashing vom allerfeinsten, Imagepflege eingeleitet, eingetütet hat das Engagement der frühere französische Präsident Nicolas Sarkozy, ein großer Anhänger des Clubs, sportlich im Schatten von Marseille und Lyon. Es drohte der Abstieg, finanziell stand der Verein vor der Pleite und Sarkozys Deal, der Pakt mit Katar, ihr übernehmt Paris, übernehmt die Schulden, investiert massiv mit dem Ziel Champions League. Ich setze mich dafür ein, dass ihr die WM 2022 bekommt. Das sind keine Fake News, das ist belegt. Das war der Ausgangspunkt für diese obszönen Summen, die große Bühne für VIPs, den Serienmeister Paris und dessen jetzt auch erfolgreiche Jagd nach dem Henkelpott.
Nun ist aber Paris bei weitem nicht der einzige europäische Club, der mit Millionen aus Katar, Saudi-Arabien oder auch Abu Dhabi aufgepumpt worden ist. Was macht da trotzdem den Unterschied?
Die Vorgehensweise, die politische Unterstützung und die Dimension. Das Projekt ist von zig Ermittlungsverfahren der französischen Justiz begleitet, von Affären, von Skandalen, fragwürdige Methoden der Besitzer, angebliche Korruption, Verleumdungskampagnen gegen Gegner, auch gegen Spieler, gegen Mbappé, als der gegangen ist. Im Zentrum der Präsident Nasser Al-Khelaifi, ehemaliger Tennisspieler, Unternehmer im Rang eines Ministers, Jugendfreund des Emirs, der hat den Sportkanal beIN Sports in Katar aufgebaut, also TV-Rechte-Geschäft. Der spielt eine Doppelrolle als Präsident und Chef dieser TV-Plattform. Es ist ein klassischer Interessenskonflikt. beIN besitzt die TV-Rechte, die üben Druck aus. Paris dominiert all die anderen Clubs, die sind abhängig. Es geht um Macht, um Drohung. Und Khelaifi ist übrigens auch Chef des Zusammenschlusses der europäischen Top-Clubs. Also der mischt überall mit und das ist schon problematisch.
Paris hat die Champions League gewonnen. Da gibt es einige Makel, einige Fragezeichen, aber fußballerisch waren sie großartig beim 5:0 gegen Inter Mailand. Lars Becker war das aus unserer Sportredaktion.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Werner Schoninger.
Es dauert länger auf der südlichen A10 in Brandenburg Richtung Dreieck Werder, und zwar zwischen Dreieck Spreeau und Königs Wusterhausen 30 Minuten plus. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee, Stau an einer Baustelle, 10 Minuten extra. Die B112 ist in Manschnow Richtung Lebus nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin. Rund 15 Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Auf der A111 stadteinwärts vor dem Dreieck Charlottenburg und in Wilhelmstadt 10 bis 15 Minuten länger auf der Heerstraße stadteinwärts. Außerdem stockt es auf den Umfahrungen für die gesperrte Wuhlheidebrücke und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts Höhe Märkischer Allee. Außerdem ist in Marzahn der Pyramidenring in beiden Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes noch gesperrt. RBB 24 Inforadio auch für unterwegs mit unserer App.
8.20 Uhr. Guten Morgen, ich bin Angela Ulrich.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Polen, unser Nachbar, steht vor einem Rechtsruck, denn die Rechte siegt bei der Präsidentschaftswahl, die Liberalen verlieren. Was heißt das auch für die Beziehungen zur EU, zu Deutschland? Noch mehr zusammenarbeiten, sagt Paul Ciemiak, CDU-Außenpolitiker. Ausführlich gleich nochmal nach den Nachrichten und die hat Werner Schoninger.
Der rechtsnationale Politiker Nawrocki wird nächster Präsident Polens. Wie die Wahlkommission in Warschau am Morgen mitteilte, hat Nawrocki die gestrige Stichwahl mit knapp 51% gewonnen. Sein proeuropäischer Konkurrent Trzaskowski kam auf 49%. Aus Warschau Martin Adam.
Die ersten Nachwahlbefragungen am Sonntagabend waren noch von einem knappen Sieg für Trzaskowski ausgegangen. Damit stehen der Regierung von Donald Tusk schwierige Zeiten bevor. Beobachter gehen davon aus, dass Nawrocki noch deutlicher als Amtsinhaber Andrzej Duda von seinem Vetorecht Gebrauch machen und zentrale Reformvorhaben blockieren könnte. Auch im Hinblick auf die Ukraine dürfte Nawrocki einen weniger kooperativen Kurs ansteuern. Im Wahlkampf hatte er sich beispielsweise gegen einen NATO-Beitritt des Landes ausgesprochen. Die Amtszeit von Andrzej Duda endet am 6. August.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über eine Waffenruhe verhandeln. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab und verlangt, dass die Ukraine zunächst eine Reihe von Forderungen erfüllt. Dazu gehört, einen großen Teil des Staatsgebiets an Russland abzutreten. Zuletzt hat Russland die Bedingungen etwas abgemildert, so müssten die westlichen Länder zumindest die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut zwei Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt, er hat inzwischen stattgefunden. Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen, der Wissenschaft und der Politik. Aus dem Hauptstadtstudio Christina Nagel.
Wer entscheidet dann, wer wo wie behandelt wird? Wie laufen Absprachen zwischen dem zivilen, föderal aufgestellten System und dem Militär? Wie lässt sich sicherstellen, dass der Rettungsdienst funktioniert, dass genügend Medikamente, Verbandsmaterial und Blutkonserven vorhanden sind und Ärztinnen und Ärzte, die mit Kriegsverletzungen umgehen können? Es geht um eine Bestandsaufnahme. Darum herauszufinden, was noch getan werden muss, um im Verteidigungsfall die Gesundheitsversorgung für möglichst viele möglichst lange aufrechterhalten zu können. Um einen Plan also, von dem man hofft, dass er nie gebraucht wird.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Laut einer Umfrage des Verbandes wollen fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem im Seenland oder Spree. Im RBB 24 Inforadio hat die Geschäftsführerin des Verbandes Rußig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Im US-Bundesstaat Colorado hat ein Mann eine pro-israelische Demonstration angegriffen und mehrere Teilnehmer schwer verletzt. Die Behörden stufen die Tat in der Stadt Boulder als Terrorakt ein. Der Angreifer wurde festgenommen. Die Demonstranten wollten an das Schicksal der israelischen Geiseln im Gazastreifen erinnern, als der Mann mehrere Brandsätze auf sie warf. 6 Personen kamen mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser. In den USA kommt es in jüngster Zeit vermehrt zu antisemitischen Gewalttaten. Vor etwa einer Woche hatte ein Mann 2 Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Washington auf offener Straße erschossen. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Die grüne Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert ein Jahr. Die Präsidentin der UN-Vollversammlung bereitet die Sitzungen vor und leitet sie. In der Vollversammlung sind alle 193 UN-Mitgliedstaaten vertreten. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter, dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Steglitz 14 und in Buch 15 Grad, in Wittstock-Dosse 10 und in Rüdersdorf 16 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolken bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Und wir gucken nach Polen, denn seit heute früh, 16:45 etwa, ist ja klar, dass der rechtspopulistische Bewerber Karol Nawrocki die Präsidentschaftswahl gewonnen hat, die Stichwahl, wenn auch nur ganz knapp. Der Pro-Europäer Rafał Trzaskowski liegt hinten. Das alles, wie gesagt, nur hauchdünn, aber es ist klar, die Zeiten könnten schwieriger werden, denn Nawrocki, der soll noch EU-kritischer sein als der bisherige, ja auch schon von der PiS unterstützte Präsident Duda. Warum ist Polen so gespalten? Das habe ich Paul Ziemiak gefragt, CDU-Bundestagsabgeordneter aus dem Sauerland. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss und ist selbst in Stettin in Polen geboren.
Ja, tatsächlich, so einen Wahlkrimi hat es in Polen bei der Präsidentschaftswahl bisher nicht gegeben. Das Land ist gespalten, weil die bisher regierenden Parteien, also die amtierende Koalition als auch die PiS, anders als in der Vergangenheit in den letzten Jahren nicht mehr vermochten, Kompromisse zu schließen. Und dadurch hat sich eine starke Polarisierung ergeben. Und die polnische Verfassung, die das Amt des Präsidenten sehr stark ausstattet, aber eine Zusammenarbeit ja quasi vorschreibt zwischen Regierung und Präsidenten, das eben vorsieht. Und wenn diese Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist, kommt es zu einer starken Polarisierung.
Und die wird ja jetzt offenbar bleiben oder noch schlimmer werden unter dem neuen Präsidenten, dass sein Rivale, der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, quasi als deutschen Freund galt. Hat ihm das eher geschadet?
Ja, das hat ihm geschadet. Das ist ein Narrativ, das von der PiS häufig verwandt wird, dass Politikerinnen und Politiker, die gute Verhältnisse auch zu Deutschland pflegen, denen das unterstellt wird, dass sie von Deutschland gesteuert sind. Wir alle wissen, dass das völliger Quatsch ist, dass Deutschland Einfluss nimmt auf polnische Politikerinnen und Politiker, sondern wir eine gute Zusammenarbeit wollen und das brauchen wir auch in der Europäischen Union.
Aber Stichwort gute Zusammenarbeit jetzt mit einem Antieuropäer Nawrocki als Präsident. Gut, es gibt immer noch Donald Tusk als Mitte-Links-Regierungschef, aber Sie haben es ja selber erwähnt, wie schwierig das ist, weil ein Präsident in Polen halt mehr Macht hat als zum Beispiel in Deutschland. Kommen da auf die EU, auf Deutschland eher dunkle Zeiten zu?
Es sind sehr herausfordernde Zeiten. Ich würde jetzt den wahrscheinlich neuen Staatspräsidenten Karol Nawrocki nicht als Anti-Europäer bezeichnen, sondern ein absolut EU-Skeptiker. Aber er fordert auch nicht den Austritt Polens aus der Europäischen Union. Und das ist doch ein großer Unterschied. Und für uns bedeutet das, wir müssen uns noch mehr um die deutsch-polnische Zusammenarbeit kümmern. Denn in Demokratien ist es üblich, dass es unterschiedliche Wahlausgänge gibt. Und meine These war immer, egal wer in Deutschland regiert, egal wer in Polen regiert oder das Staatsoberhaupt stellt, wir arbeiten für die guten deutsch-polnischen Beziehungen, weil es um die Sache geht und nicht abhängig davon, wer regiert. Aber es wird natürlich intensiver und ein Stück mehr Arbeit sein.
Aber wenn Sie davon sprechen, sich zu engagieren für deutsch-polnische Beziehungen, zum Beispiel die Tatsache, dass es wieder Grenzkontrollen gibt Richtung Polen, von Deutschland eingerichtet, das hat niemandem gefallen in Polen, beiden Kandidaten nicht wirklich. Also was wollen Sie denn tun, um die Stimmung besser und nicht schlechter zu machen?
Der gute Austausch auch zwischen Innenminister Dobrindt mit dem polnischen Innenminister ist genau der richtige Weg. Es gab ja beeindruckende Bilder, auch übrigens von Bundeskanzler Merz mit dem polnischen Premierminister auf der Reise in die Ukraine. Eine ganz enge Abstimmung auch im Weimarer Dreieck. Das brauchen wir auf parlamentarischer Ebene übrigens genauso. Und deswegen arbeiten sehr, sehr viele nicht nur auf deutscher, sondern auch auf polnischer Seite an diesen deutsch-polnischen Beziehungen. Ja, und egal, wer welche Wahl gewinnt, Deutschland und Polen sind fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Deswegen werden wir noch mehr arbeiten müssen.
Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, Herr Ciemiak, was Sie konkret tun wollen. Denn da ein Bild, dass Politiker zusammen verreisen, in der Ukraine übrigens erstmal bisher gar nicht so viel ausrichten konnten. Aber bleiben wir doch noch mal bei der Frage Grenze. Wird Deutschland da möglicherweise die Kontrollen wieder aufheben, damit eben nicht zurückgeschickt wird, wer aus Polen kommt?
Also Frau Ulrich, als erstes ging es bei den Bildern, die entstanden sind in Kiew, nicht um die Frage, dass dort Regierungschefs miteinander verreisen. Das war ein Bild, was wir vorher nicht hatten. Das war ein starkes Bild für die ganze Welt der Geschlossenheit der europäischen Staatschefs. Und deswegen heißt das, diese Symbole sind übrigens extrem wichtig. Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und ich auch für mein Teil kann sagen, dass wir auch zwischen den Abgeordneten der beiden Parlamente, also zwischen Sejm und dem Deutschen Bundestag, die Arbeit intensivieren werden. Ja, und wir werden auch erleben, dass der Bundespräsident und der Bundeskanzler mit dem neuen polnischen Staatspräsidenten den engen Austausch suchen werden.
Wann könnte es dann nächste Regierungskonsultationen geben oder gerade oder noch größer von den Parlamenten?
Ein Datum steht noch nicht fest, aber ich habe den Aussagen von Friedrich Merz entnommen, dass das sehr, sehr zeitig stattfinden wird. Ja, und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Also mehr miteinander reden und miteinander arbeiten statt weniger. Paul Ciemiak sagt das, der CDU-Bundestagsabgeordnete, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss in Polen, hat der rechtspopulistische Bewerber Karol Nawrocki die Stichwahl ums Präsidentenamt gewonnen. Eine Minute nach 8:30 ist es und wir gucken gleich nach New York, denn die UN-Vollversammlung wählt dort heute Annalena Baerbock zur neuen Präsidentin. Auch wenn es Gegenwind aus Russland gibt, die Grünen-Politikerin hat eigentlich beste Chancen, dieses neue Amt zu erlangen. Korrespondent Martin Ganselmeier.
Normalerweise erfolgt die Wahl des Präsidenten der UN-Vollversammlung unspektakulär per Akklamation. Die UN-Botschafter der 193 Mitgliedstaaten applaudieren höflich. Der aktuelle Amtsinhaber gratuliert und freut sich, dass ein Nachfolger gefunden wurde, der den Job ab September für ein Jahr übernimmt. Denn obwohl es um das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen geht, besteht die Aufgabe vor allem in der Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der Vollversammlung. Also darauf achten, dass die Redezeiten eingehalten werden, dass auch die kleineren Länder zu Wort kommen und unfreundliche Zwischenrufe geahndet werden. Annalena Baerbock hat jedoch schon bei ihrer Vorstellung Mitte Mai klargemacht, dass sie das Amt nicht nur zeremoniell als Sitzungspräsidentin ausüben will.
In ihrem 80. Jahr stehen die Vereinten Nationen vor existenziellen Herausforderungen. Dennoch bin ich überzeugt, dies ist kein Moment der Verzweiflung.
A moment for despair.
Baerbock will die aktuelle Krise der Vereinten Nationen als Chance begreifen. US-Präsident Donald Trump fährt die Beiträge der USA für die UN deutlich zurück. Die Vereinten Nationen stehen unter finanziellem und politischem Druck. Baerbock will diese Herausforderung nutzen, um die oft schwerfälligen Abläufe der UN zu reformieren.
Reducing duplications. Increasing efficiency,
Doppelstrukturen abzubauen, die Effizienz und die Transparenz der UN zu verbessern, das ist harte Arbeit, aber Arbeit, die wir tun müssen.
But it is work we must do.
Dass Baerbock ihr Amt aktiver als viele ihrer Vorgänger ausüben will, gefällt nicht allen Mitgliedsländern. Bei der Anhörung Mitte Mai kam Kritik aus Serbien und Weißrussland, weil Baerbock als Außenministerin zu polarisierend aufgetreten sei. Scharfe Ablehnung kam vom Vertreter Russlands. Er warf Baerbock eklatante Voreingenommenheit vor, sprach ihr diplomatische Fähigkeiten ab und wiederholte die falsche Behauptung, Baerbock sei stolz auf ihren Großvater, der bei der SS diente. Auch deshalb gilt es als sehr wahrscheinlich, dass Russland die Wahl Baerbocks heute verzögert und eine geheime Abstimmung beantragt anstelle der üblichen Wahl per Akklamation. Baerbock reicht jedoch eine einfache Mehrheit der anwesenden Mitgliedstaaten und die ist ihr sicher. Bei der Anhörung Mitte Mai lobten mehrere Länder, dass Deutschland eine prominente, bis vor kurzem noch aktive Außenministerin für das Amt zur Verfügung stellt. Dagegen gab es in Berlin Kritik an der Personalie, denn eigentlich war die deutsche Diplomatin Helga Schmidt für das Spitzenamt vorgesehen. Schmidt hatte bereits Vorstellungsgespräche in New York geführt.
Dass sie von Baerbock so rüde verdrängt wurde, das gab eine Menge böser Worte in Berlin. Trotzdem wird Baerbock heute wohl vor der UN bestätigt werden. 8:54 ist es jetzt. Der Liebesfilm Shakespeare in Love, der war Ende der 90er ein Kinokassenschlager, hat gleich 7 Oscars abgeräumt. Ob die Theaterversion auf der Amphitheater-Sommerbühne in Senftenberg für ähnliche Emotionen sorgt, fürs Ensemble zumindest, ist das Stück
sehr unterhaltsam, vergnüglich,
ein Kampf,
eine leichte, luftige Sommerkomödie.
Der größte Sommertheater-Ritt, den es so gibt.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, die Premiere gleich nochmal im Gespräch in unserer Kultur kurz vor 9.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Langsam wird's dringend, den Sommerurlaub zu planen. Heute ist dazu Tourismusgipfel in Berlin. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion. Was ist von diesem Treffen, von diesem Gipfel zu erwarten?
Ja, man tagt gediegen im Adlon unter den Linden am Brandenburger Tor. Das passt auch gut zu der Tourismusnische, die ja in den vergangenen Jahren ganz gut gelaufen ist, also die Luxusklasse. Angesagt haben sich etwa Reiseveranstalter, die Bahn, der Flughafenverband, die Lufthansa Hoteliers und eine ganze Reihe Politikerinnen und Politiker aus dem Bundestag. Da geht's nicht nur um Wirtschaftsfragen, auch Frau Stark-Zimmermann ist dabei, Chefin des Verteidigungsausschusses im Europaparlament. Das Thema Sicherheit, globale Spannungen, das macht um die Tourismuswirtschaft keinen Bogen.
Und wenn wir da mal zum Beispiel in Richtung USA gucken, Donald Trump, die Zölle, die Einreisebeschränkungen, wie schlägt sich das alles in der Reisebranche nieder?
Ja, da gibt's durchaus widersprüchliche Zahlen. Einige Reiseveranstalter und Hotelvermittler, die melden durchaus zweistellig sinkende Zahlen bei Reisen in die USA. Das US-Handelsministerium, das meldet aber im April fast 15% mehr Besucher aus Deutschland als im Vorjahresmonat. Da fragt man sich, was stimmt nun? Schauen wir auf die Flugtickets, die werden ja nach Nachfrage und Angebot ziemlich dynamisch bepreist. Also sinkt die Nachfrage, dann versucht man mit Schnäppchenpreisen doch noch Passagiere zu gewinnen. Und das ist genau das, was bei Flugtickets in die USA gerade zu sehen ist. Und der norwegische Billigflieger Norse, der hat bereits angekündigt, seine Flüge ab Berlin einzustellen. Da fehlt also die Nachfrage.
Und wie steuert die Berliner Tourismuswirtschaft dagegen?
Ja, kurz vor dem Wochenende habe ich mit Burkhard Kieker gesprochen. Er ist Chef der Berliner Tourismusförderung Visit Berlin. Also er kam gerade aus Toronto und Kanada, um dort Werbung für Berlin zu machen. In der zweiten Junihälfte startet eine neue Linie von Berlin nach Toronto. Und wegen der politischen Spannung wollen Kanadier kaum noch in die USA fahren. Sie suchen neue Reiseziele, vor allem in Europa. Und da kommt Berlin mit der neuen Direktverbindung nach Kanada, also zur rechten Zeit.
Und die Branche, die steht ja beim Tourismusgipfel in Berlin vor Herausforderungen. Was bedeutet das für den Sommerurlaub?
Ja, es kriselt überall. Wir kennen das ja, Proteste auf Mallorca gegen immer mehr Touristen. Griechenland, da fehlen in dieser Saison in den Hotels 80.000 Fachkräfte. Die können sich mit den niedrigen Löhnen die hohe Saisonmiete in Touristenregionen einfach nicht mehr leisten. Griechenland ist ja auch beliebtes Ziel für Wohnmobilreisende. Campen am Strand, sehr beliebt, aber verboten. Die Polizei greift in diesem Jahr durch und kassiert 300 Euro. Und wir sehen die Folgen schon bei den Schiffen, die über die Adria fahren und Touristen bringen. Die Adria-Linie Superfast wirbt aktuell mit 30% Rabatt. Also auch da fehlen Touristen.
Johannes Frevel war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Tourismusausblick. Und Brandenburg freut sich über viele Touristen, mehr als vor Corona, mit Ellen Rußig, der Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seen, Land oder Spree, habe ich gesprochen. Das können Sie gleich nochmal ausführlich hören. Und das Wetter für Berlin und Brandenburg. Viel Wolken heute mit ein bisschen Sonne, eher kaum Regen. Temperaturen haben wir jetzt zwischen 14 und 17 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Werner Schoninger.
Brandenburg auf der südlichen A10 Richtung Dreieck Werder dauert es zwischen Dreieck Spreeau und Königs Wusterhausen etwa 30 Minuten länger. A115 Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee Stau an einer Baustelle, 10 Minuten extra. Die B112 ist in Mannschnow Richtung Lebus nach einem Unfall gesperrt. Stadtverkehr Berlin, etwas länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm, auf der A111 stadteinwärts vor dem Dreieck Charlottenburg und in Wilhelmstadt auf der Heerstraße stadteinwärts. Stockenden Verkehr haben wir auch auf den Umfahrungen für die gesperrte Wuhlheidebrücke, im Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbier Straße und in Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Außerdem ist der Pyramidenring in beiden Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Und aktuelles zur S-Bahn: auf der S5 müssen Sie wegen eines Arzteinsatzes mit Verspätungen und Ausfällen rechnen. Kommen Sie gut durch.
8.40 Uhr. Ich bin Angela Ulrich. Guten Morgen.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Polen ist ein ganz wichtiger Partner Deutschlands. Bisher mit einseitigen Grenzkontrollen hat die Bundesregierung den Nachbarn nicht wirklich erfreut. Jetzt ist auch die Präsidentschaftswahl, die Stichwahl, anders ausgegangen, als es sich Berlin gewünscht hätte. Damit beginnt Werner Schoninger die Meldungen.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ciemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache. Das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ciemiak im RBB 24 Inforadio. Beide Länder seien fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Ciemiak räumte ein, dass die Arbeit an den deutsch-polnischen Beziehungen jetzt noch herausfordernder werde. Um sich eng mit dem Nachbarland abzustimmen, sollten unter anderem die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen intensiviert werden. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut über eine Waffenruhe verhandeln. Delegationen der beiden Länder werden im türkischen Istanbul erwartet. Von dort Benjamin Weber.
Eine bedingungslose Waffenruhe von mindestens 30 Tagen. Das ist laut Präsident Selenskyj die erste Forderung der Ukraine für die erneuten Gespräche mit Russland heute. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Gespräche zur Beendigung des Kriegs zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Einer Waffenruhe könne man zustimmen, sagte Russlands UN-Botschafter Nebenzia im UN-Sicherheitsrat. Unter der Bedingung, dass die westlichen Verbündeten ihre Waffenlieferungen in die Ukraine einstellten. Die Positionen vor der zweiten Verhandlungsrunde in Istanbul liegen also weit auseinander. Verhandeln werden ab Mittag die gleichen Delegationen wie vor gut zwei Wochen.
Bundeskanzler Merz hat den israelischen Regierungschef Netanyahu in einem Telefonat aufgefordert, humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu ermöglichen. Wie ein Regierungssprecher in Berlin sagte, hat Merz zugleich das Recht Israels betont, sich gegen die Terrororganisation Hamas zu verteidigen. Aus dem Hauptstadtstudio Jan-Frederik Willems.
Der Bundeskanzler hatte zuletzt seinen Ton gegenüber der israelischen Regierung verschärft. Vergangene Woche meldete Merz unter anderem Zweifel daran an, ob es bei den massiven Militärschlägen Israels noch um die Verteidigung des Landes gehe. Israel hatte wochenlang Hilfsgüter für den Gazastreifen blockiert. Die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass mittlerweile die gesamte Bevölkerung dort von einer Hungersnot bedroht ist. Seit einer Woche ist die Blockade wieder gelockert. Nahrung und Medikamente kommen aber nur langsam zu den Menschen.
8.44 Uhr, RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 südlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Schönefelder Kreuz und Rangsdorf Reifenteile auf der Fahrbahn. In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der Deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbandes hat ergeben, dass fast ein Drittel wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem im Seenland oder Spree. Im RBB 24 Inforadio hat die Vizevorsitzende des Landestourismusverbandes Brandenburg, Rußig, gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Das Interview können Sie nach den Nachrichten hören. Die Amtszeit des abgewählten Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will der Wahlausschuss das Ergebnis der Abstimmung am Sonntag vor einer Woche feststellen. Als nächstes bereiten die Parteien die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters vor. Wann gewählt wird, steht aber noch nicht fest. Übergangsweise soll der SPD-Politiker Exner die Amtsgeschäfte führen. Beim Bürgerentscheid hatten etwa 68% für die Abwahl Schuberts gestimmt. Der Sozialdemokrat stand seit längerem vor allem bei Stadtverordneten in der Kritik. Die Fraktionen warfen ihm unter anderem Führungsversagen vor. Und soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Dazu Temperaturen von 22 bis 25 Grad. In Berlin-Kreuzberg haben wir jetzt 17 Grad, in Friedrichshagen 16, in Grünow 13 und in Senftenberg 17. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolken bis zu 26 Grad. Die Zeit 8.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Und Sie haben es ja gerade in den Nachrichten gehört. Brandenburg hat kaum Sorgen, was Touristen angeht. Es kommen mehr Gäste als vor Corona. Darüber habe ich mit Ellen Rußig gesprochen. Sie ist nicht nur Vizechefin des Brandenburger Landestourismusverbandes, sondern auch Geschäftsführerin des Verbandes für Seenland oder Spree. Genau da, wo deutlich die meisten Touristen hinkommen, mit dem Spreewald, aber eben ins Schlaubetal, die Märkische Schweiz, der Oderbruch, all das ist beliebt bei Gästen. Und wie kriegt sie das hin, die Leute in die Stille Brandenburgs zu locken, habe ich Ellen Rußig gefragt, denn Abenteuertourismus ist da ja weniger gefragt wahrscheinlich.
Also für uns ist es wichtig, dass wir uns auf die Kernthemen des Brandenburger Tourismus immer wieder konzentrieren. Das ist der Naturtourismus, das wissen wir aus allen Gästebefragungen, dass Gäste wegen des Naturerlebnisses in unsere Region kommen. Die wollen Radfahren, wollen ordentliche Wanderwege und gute Gastronomie. Und das ist ein Hauptthema, auf das wir uns konzentrieren.
Sie haben ja gerade bei der Grünen Woche eine Auszeichnung bekommen für Birdwatching, also Vogelbeobachten. Ist es auch die besondere Aktion, die es braucht, um Leute anzulocken? Oder ist denen das eigentlich gar nicht so wichtig?
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Tourismus in Brandenburg nur mit Erlebnissen machen können, aber Erlebnissen mit unseren Voraussetzungen, also Erlebnisse in der Natur. Die Gäste brauchen Angebote, sie brauchen genaue Empfehlungen, was sie tun können. Und hier sind wir gut aufgestellt mit unseren Naturparken, mit ganz vielen Anbietern und regionalen Produkten. Und ich glaube und bin fest davon überzeugt, dass der Tourismus in unseren Regionen vor Ort von Menschen für Menschen gemacht wird. Und wenn man das so im Hinterkopf hat und immer wieder dran bleibt, konkrete Angebote zu machen, ist das für mich ein guter Weg.
Und was sind konkrete Angebote auch für jüngere Leute? Denn ja, Familien kann ich mir vorstellen, aber sonst vor allen Dingen auch ältere Gäste, die sich für die Natur interessieren, oder kommen da auch so Jugendliche, junge Erwachsene?
Also für uns sind es nicht nur die Älteren, die zu uns kommen, und insbesondere wir sind ja auch sehr stark aufgestellt als Brandenburger Region auf dem Tagesausflugsmarkt. Also wir haben ja so ungefähr 50% unserer Wertschöpfung in Brandenburg aus Übernachtungsgästen und 50% aus Tagesbesuchern. Und hier sind es einfach Leute, die raus möchten, die in kurzer Zeit entspannen möchten und dann halt besondere Herausforderungen wollen. Und da ist es einfach die Wanderung auf der Gipfelstürmertour oder die grenzüberschreitende Radtour, wo man vier Brücken erlebt. Also man will immer ein besonderes Erlebnis. Und da ist es schon so, dass zum Beispiel auf dem 66-Seenweg viel mehr jüngere Leute laufen als ältere.
Ja, 66 Seenweg. Ich habe schon einige Etappen gemacht. Tolles Angebot ist das. Kann denn Brandenburg überhaupt noch mehr Gäste verkraften angesichts von Fachkräftemangel in der Gastronomie? Da steht man ja auch teils vor verschlossenen Cafés und.
Ich glaube, das genau ist der Punkt, an dem wir als Region ansetzen müssen. Das ist klassisch Destinationsentwicklung, dass wir einfach in der Region mit ganz vielen Partnern gucken müssen, wie kriegen wir die Probleme gelöst. Wir haben einfach das Fachkräfteproblem. Wir haben immer noch nicht in Brandenburg in der Gastronomie so viele Beschäftigte wie vor Corona, also 2019. In Corona sind ja Leute in vielen Bereichen weggegangen aus der Gastronomie. Das ist eins unserer größten Probleme. Die Gästeerwartungen steigen an Qualität und Nachhaltigkeit. Und hier sind solche Initiativen wie zum Beispiel im Fleming die Arbeitgebermarke oder einfach Netzwerke, die man stärkt, um hier Austausch und Erfahrung zu kriegen. Und das ist natürlich eine Sache, die können wir nicht alleine. Die müssen wir mit ganz vielen Partnern wie Arbeitsagenturen, wie Kommunen, aber auch mit der Landespolitik angreifen.
Sie haben davon gesprochen, dass die meisten Natur und Ruhe suchen. Aber es gibt auch Orte, zum Beispiel Bad Saro am Scharmützelsee oder auch im Spreewald. Da sind Parkplätze voll. Es gibt schon fast Gedränge auf den Rad- und Fußwegen. Kämpfen Sie auch gegen Overtourism, gegen zu viel Tourismus in manchen Gegenden?
Also wir haben ja in Brandenburg ständig Gästebefragungen. Und wir haben ja zum Beispiel eine Studie gemacht zur Tourismusakzeptanz, die sagt uns, dass unsere einheimische Bevölkerung sehr gut mit Gästen umgehen kann. Und ich denke, man weiß auch in Brandenburg ganz genau, dass Tourismus auch dazu beiträgt, die Lebensqualität zu erhöhen, dass man in manchen Orten, und wir reden ja jetzt von Tourismusorten wie Rheinsberg, Potsdam, Bad Saro oder auch Lübbenau, aber insbesondere durch Besucherlenkung versuchen wir natürlich auch in die peripheren strukturschwachen Räume Gäste zu kriegen und hier Dinge zu entwickeln, weil hier ist es oft auch ein Standortfaktor, dass man Tourismus und einheimische Bevölkerung gemeinsam denkt und auch immer wieder gemeinsam betrachtet. Natürlich gibt es an solchen Wochenenden die Himmelfahrt und Pfingsten in Lübbenau volle Parkplätze und in Bad Saro, aber das braucht doch unsere Gastronomie und die Freizeiteinrichtungen. Und die Hotels natürlich auf jeden Fall.
Das sagt Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seen, Land oder Spree und auch Vizechefin des Brandenburger Landestourismusverbandes. Heute ist Tourismusgipfel in Berlin. 9:09 ist es jetzt. Die Berliner Feuerwehr und sicher auch viele Anwohner hatten eine stressige Nacht. Gestern Abend ist in einem Gewerbegebiet in Berlin-Marzahn ein Großbrand ausgebrochen. Teilweise war das Feuer so heftig, dass das Löschwasser knapp wurde. Es musste extra ein Tanklöschfahrzeug der Flughafenfeuerwehr anrücken. Kilometerlang wurden die Schläuche gelegt. Wie es heute Morgen um den Brand steht, das hat mir rbb24-Inforadio-Redakteur Hans Gerbot vor einer guten Stunde so geschildert.
Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle. Das ist auch eine gute Nachricht für alle Pendler im Berliner Berufsverkehr, denn die Vollsperrung der Landsberger Allee Höhe Rienstraße ist inzwischen wieder aufgehoben. Man kommt also durch. Nur der Pyramidenring selbst, also da, wo es brennt, der ist noch gesperrt.
Trotzdem, es soll großen Schaden gegeben haben in der Nacht.
Ja, also für die Firma oder die Firmen, so genau wissen wir das noch gar nicht, wird der Schaden wirklich immens sein. Es hat zeitweise auf 3500 Quadratmetern gebrannt. Drei Lagerhallen sollen in Flammen gestanden haben. Gestern immer wieder sollen Explosionen zu hören gewesen sein, mutmaßlich von Gasbehältern. Dazu stand das betroffene Gelände wohl voller Palettenstapel, sodass das Feuer ordentlich Futter hatte und dann auch auf mehrere Lkw übergegriffen haben soll. Eine genaue Übersicht über den Schaden wird man wohl erst bekommen, wenn das Feuer vollständig gelöscht wurde. Das kann laut Feuerwehr noch bis zum Mittag dauern.
Und die Brandursache, ist da was bekannt?
Da ist was bekannt, noch nicht bestätigt, aber die Polizei hat uns gesagt, dass Brandstiftung nicht ausgeschlossen ist. Dazu passt, dass mehrere Zeitungen berichten, dass wohl während der Löscharbeiten gestern am späten Abend noch ein junger Mann festgenommen wurde. Zivilfahnder hatten den wohl verfolgt, waren an dem dran. Ob das aber wirklich mit dem Brand zu tun hat, das ist noch unklar. Die Polizei bestätigt da nichts.
Inforadio-Redakteur Hans Gerber zum Brand gestern und in der Nacht heute früh noch in Marzahn.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Es ist ein Stück mit Emotionen. Shakespeare in Love. Der Film mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow, der hat ja gleich 7 Oscars abgeräumt. 98 war das. Jetzt hat Shakespeare in Love Premiere gehabt im Open-Air-Theater, Amphitheater am Senftenberger See. Hat das auch so gezündet? Dieses Bühnenstück, das habe ich unseren RBB-Kritiker Oliver Kranz gefragt.
Naja, also da kann man natürlich schwer mithalten, aber ich muss sagen, von diesem Film gibt's viele gute Bühnenadaptionen. Das wird auch immer wieder gespielt. In Senftenberg hat man sich die ausgewählt, die Lee Hall geschrieben hat. Das ist auch die, die am Londoner West End gelaufen ist. Und da steckt schon viel drin. Also wir erleben eine Liebesgeschichte, die gleichzeitig die Entstehungsgeschichte des Stücks Romeo und Julia ist. Zudem ist das Ganze angereichert mit historischen Details, sodass die Geschichte also wirklich so wirkt, als wäre sie Shakespeares Biografie. Die Handlung, die beginnt, als er allein in London lebt. Er hat mehreren Theaterdirektoren neue Stücke versprochen. Es will ihm aber partout nichts einfallen. Da lernt er dann Viola kennen. Das ist eine junge Frau aus reicher Familie. Die hat sich aber als Mann verkleidet, weil sie auf die Bühne möchte. Zu dieser Zeit war der Schauspielerberuf in England ja vor allem Männern vorbehalten. Und im Stück kommt es deswegen immer wieder zum Rollentausch. Also Männer spielen Frauen, Frauen spielen Männer. Und das wird in Senftenberg auf die Spitze getrieben, denn die Regisseurin Elina Finkel, die hat nicht nur die Rollen Cross-Gender besetzt, bei denen es vorgeschrieben ist, sondern auch noch ein paar andere.
Heißt, ein ziemlich großer Spaß?
Das ist ein großer Spaß, wobei ich sagen muss, dass in der Inszenierung vor allem auf Haut-drauf-Komik gesetzt wird. Das ist alles ziemlich schrill und laut, wodurch einiges, was den Film so erfolgreich gemacht hat, unter den Tisch fällt. Man muss ja sagen, die Geschichte ist nicht nur witzig. Es geht ja um eine Liebe, die zum Scheitern verurteilt ist, weil der Standesunterschied zwischen dem armen Dichter und der Tochter aus reichem Haus einfach zu groß ist. Und diese Tragik, die sollte man schon ernst nehmen.
Und das geschieht in Senftenberg nicht so wirklich?
Zu wenig. Also es fehlen psychologische Nuancen. Es wird einfach drauf losgepoltert. Schon in der ersten Szene, wo Shakespeare in seiner Stube sitzt und ein Sonett schreiben möchte.
Soll ich dich einem Maskenspiel vergleichen? Einem Herbstmorgen, einem Frühlingsnachmittag, man verflucht!
Ein Sonett? Ich dachte ja, ihr schreibt ein Stück.
Marlowe, vor einem Monat sollte ich an Henslow liefern, aber da kommt nichts.
Also man hört, da wird mit viel Druck gespielt und mit viel Wut, aber eben nur äußerlich. Also Sebastian Zumpe, der den Shakespeare spielt, der schleudert sein Schreibzeug in die Ecke, aber eben nicht als Resultat eines inneren Vorgangs, sondern einfach, um ein gewisses Energielevel zu setzen. Und so geht's dann weiter, immer laut und quirlig, aber ohne echtes Gefühl. Das ist schade, vor allem bei den Liebesszenen.
Ja, kann man sagen. Aber du hast trotzdem gesagt, die Inszenierung macht Spaß.
Na, weil es neben dem Liebespaar eben auch Figuren gibt, wo diese komödiantische, überdrehte Spielweise passt. Zum Beispiel der ewig jammernde Theaterdirektor Henslow, der scharwenzelt immer so hinter Shakespeare her. Er braucht unbedingt ein erfolgreiches Stück. Matthias Manns, der spielt das ganz wunderbar. Er stellt auch immer wieder die Frage, die der Running Gag der Aufführung ist, nämlich ob in dem Stück, das Shakespeare für ihn schreibt, ein Hund vorkomme. Hunde kämen nämlich beim Publikum so gut an. Elina Finkel lässt in der Inszenierung dann auch wirklich einen Hund auftreten. Keinen echten, aber einen von einem Schauspieler gespielten, mit Pudelmaske auf dem Kopf. Und das ist wirklich komisch, denn der Pudel und Henslow, die liefern sich einen Boxkampf. Also insgesamt muss ich sagen, es ist kein perfekter, aber ein unterhaltsamer Theaterabend.
Und wenn Sie Lust drauf haben, jetzt Shakespeare in Love in Senftenberg, das Stück im Amphitheater am See dort, steht den ganzen Sommer auf dem Spielplan, meistens am Wochenende. So, das war's. Stefan Oschwart ist zu mir gekommen. Der macht jetzt weiter und Sie können sich denken, worum es geht. Darüber reden wir ja auch den Vormittag, den Morgen schon die ganze Zeit, die Präsidentschaftswahl in Polen, Stefan.
Genau so ist es, Angela. Die Präsidentschaftswahl in Polen, natürlich auch Thema bei mir. Da hat ja ein EU-Skeptiker die Wahl gewonnen. Was heißt das? Unter anderem für die deutsch-polnischen Beziehungen eine Frage, die ich dem Leiter des Warschauer Büros der Friedrich-Ebert-Stiftung gleich stelle.
Also nach den Meldungen und auch in den Meldungen geht's damit gleich weiter. Vorher kurzer Blick aufs Wetter. Es wird warm, 22 bis 25 Grad. Kaum Regen, wenn dann nur ganz im Süden. Im Moment die Temperaturen 14 bis 17 Grad. Ich bin Angela Ulrich, mache morgen dann hier weiter, aber vorher hat noch Werner Schoninger das Wort.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Brandenburg A115, Dreieck Nutetal Richtung Dreieck Funkturm zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Stau an einer Baustelle plus 20 Minuten. Stadtverkehr Berlin, etwas länger dauert es vor allem auf der A100 Richtung Wedding zwischen Grade und Wechsstraße sowie im weiteren Verlauf zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Außerdem auf der A111 stadteinwärts vor dem Dreieck Charlottenburg. Stockenden Verkehr haben wir auch auf den Umfahrungen für die gesperrte Wuhlheidebrücke in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wisbierstraße. In Marzahn auf der Landsberger Allee stadteinwärts in Höhe der Märkischen Allee. Außerdem ist der Pyramidenring in Marzahn in beiden Richtungen wegen eines Feuerwehreinsatzes gesperrt. Zur U-Bahn, die U5 ist zwischen Tierpark und Karlsdorf wegen eines Feuerwehreinsatzes unterbrochen.
9 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Für Sie im Studio Stefan Auschwart, schönen guten Tag. In Polen hat der rechtsnationale Kandidat Nawrocki die Wahlen gewonnen. Heißt für die Regierung Tusk, es bleibt schwierig, denn der Präsident kann wichtige Projekte blockieren. Die Nachrichten jetzt mit Werner Schoninger.
In Polen hat der rechtskonservative Kandidat Nawrocki die Stichwahl um das Präsidentenamt gewonnen. Nach Angaben der Wahlkommission kommt Nawrocki auf rund 51% der Stimmen. Der Kandidat der liberal-konservativen Regierungspartei PO, Trzaskowski, erhielt demnach 49%. Durch den Sieg Nawrockis wird es die Mitte-Links-Koalition von Regierungschef Tusk weiter schwer haben, ihre Vorhaben umzusetzen. Nawrocki steht außerdem für einen EU-skeptischen Kurs. Im Wahlkampf wurde er von der rechtsnationalen Peace-Partei unterstützt. Ihr steht auch der bisherige Präsident Duda nahe. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat mit Blick auf das Stichwahlergebnis betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen. Es gehe um die Sache, das dürfe nicht davon abhängen, wer jeweils regiert, sagte Ziemiak im RBB 24 Inforadio.
Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Zelensky fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab und verlangt, dass die Ukraine zunächst eine Reihe von Forderungen erfüllt. Dazu gehört, einen großen Teil ihres Staatsgebiets an Russland abzutreten. Zuletzt hat Russland die Bedingungen etwas abgemildert, so müssten die westlichen Länder zumindest die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt, er hat inzwischen stattgefunden. Das Bundeskabinett will bei seiner nächsten Sitzung einen Gesetzentwurf zur Asylpolitik verabschieden. Es geht darum, die Prüfverfahren für Menschen aus bestimmten Herkunftsländern zu beschleunigen, wie der Tagesspiegel berichtet. Mit der Neuerung könnte die Bundesregierung selbst festlegen, für wen das gilt. Maßgeblich dafür wäre die EU-Asyl.